Dunkel und unsichtbar war die erste Welt. So dunkel wie die Wolle schwarzer Schafe. Diese Welt der dunklen Erde war klein, eine schwimmende Insel auf dem endlosen Weltennebel.
Wir wissen, dass es einen heißen Urknall gegeben hat. Eine der wichtigsten Evidenzen dafür ist, dass die Galaxien sich auseinanderbewegen und diese Geschwindigkeit nimmt mit dem Abstand zu. Und wenn man diese Geschwindigkeit umdreht und es zurückrechnet in der Zeit, dann scheint die Materie sozusagen aus einem Raumgebiet gekommen zu sein, das extrem kompakt war.
Einsteins doppelter Fehler. Das Rätsel der dunklen Energie. Eine Sendung von Jan Lublinski.
Vier Himmelsrichtungen gab es und über jeder lag eine Wolke. Sie enthielten die Elemente der ersten Welt. In ihrer Mitte aber wuchs die Weltenkiefer, die später in unsere Welt gebracht. Als Feuerholz.
Aus den Erzählungen der Navajo-Indianer. In allen Kulturen gibt es Erzählungen über den Ursprung, den Anfang und die Größe der Welt. Im vergangenen Jahrhundert hat auch die Wissenschaft der Astronomie eine solche Geschichte des Kosmos hervorgebracht. Sie beruht auf Himmelsbeobachtungen, auf mathematischen Formeln sowie auf Computersimulationen, die den Lauf des Universums in vereinfachter Form nachbilden. Die Geschichte des Kosmos, von der uns die Astronomen heute berichten, ist in den vergangenen Jahren immer einheitlicher und klarer geworden.
Vor 13,7 Milliarden Jahren. Der Urknall. Eine extreme Explosion. Die Zeit hat hier ihren Ursprung. Alle Energie, zuvor in einem Punkt versammelt, bricht heraus, verwandelt sich, breitet sich aus. Eine heiße Suppe aus Elementarteilchen, dann Atomkerne. 380.000 Jahre nach dem Anfang wird das All durchsichtig. Ein Restleuchten des Urknalls erfüllt den Raum. Gaswolken bilden und verdichten sich, die ersten Sterne zünden. Galaxien finden sich zusammen, bilden größere Strukturen, driften auseinander, entfernen sich immer weiter.
So cosmology has really changed.
Michael Turner von der Universität Chicago.
Cosmology has become a precision science.
Die Kosmologie hat sich verändert. Sie ist zu einer Präzisionswissenschaft geworden. Die verschiedenen Messungen passen jetzt alle zusammen. Es ist inzwischen sehr schwierig geworden, eine ganz neue Messung zu machen und damit alles auf den Kopf zu stellen. Denn dann müsste man dazu auch sagen, diese fünf anderen Messungen sind alle falsch.
Nach Jahrzehnten der Diskussionen und scheinbaren Widersprüche in den Messungen ist es den Astronomen inzwischen gelungen, ein in sich stimmiges Theoriegebäude zu errichten. Doch das neue Gebäude fußt auf einem Fundament, das nur teilweise gesichert ist. So haben die Astronomen etwa die Entwicklung ganz zu Beginn des Universums nur ansatzweise verstanden. Und sie haben keine Erklärung für die Kraft, die das Weltall immer schneller auseinandertreibt.
Man kann sich ja schon schwierige Fragen stellen, die eben in der Zeit unlösbar sind oder zu leichte, dann ist es auch nicht so interessant. Genau die zu finden, die gerade noch gehen mit äußerster Anstrengung, das ist wahrscheinlich das Genie. Oder?
Der theoretische Physiker Norbert Straumann hat im Archiv der Zürcher Universität nachvollzogen, wie Albert Einstein die allgemeine Relativitätstheorie entwickelte. Besonders aufschlussreich war dabei das sogenannte Zürcher Notizbuch, ein Karo-Papierheft mit handschriftlichen Eintragungen, die davon zeugen, wie Einstein sich mathematische Werkzeuge aneignete, um eine neue Physik betreiben zu können.
Da ist es interessant zu sehen, wie er anfängt. Er schreibt zum Beispiel zuerst auf der ersten Seite, was er schon weiß. Also Newton, spezielle Relativität, da schreibt er sich alles auf. Und da übt er auch, wie ein Schüler, macht er Transformation, ganz elementare Dinge. Und was ich sehr faszinierend finde, einerseits kommt er von der Physik her und andererseits von formalen Prinzipien. Und das Wesen der theoretischen Physik sieht man nirgends deutlicher. Die beiden, die scheinen nicht zusammenzukommen. Es klemmt dann einfach. Und dann gerät er auf Abwege und verliert 3 Jahre.
Der übernationale Charakter der wissenschaftlichen Begriffsbildung und Sprache beruht darauf, dass zu deren Konstruktion die besten Köpfe aller Länder und Zeiten beigetragen haben. Sie haben in einsamer, und doch im Effekt gemeinsamer Arbeit das geistige Werkzeug für die technischen Umwälzungen geschaffen, die das Leben der Menschen in den letzten Jahrhunderten umgestaltet haben.
Einstein bereitete es große Schwierigkeiten, in den neuen mathematischen Formeln, die er entwickelte, eine Beschreibung der physikalischen Realität zu erkennen. Insbesondere brauchte er einige Zeit, bis er gelernt hatte, mit mathematischen Geometrien zu arbeiten, die gekrümmte physikalische Räume beschreiben. Erst nachdem er noch einmal ganz von vorne angefangen hatte, die Theorie zu entwickeln, gelang ihm der Durchbruch.
Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, 1915. Zeit, Raum und Materie beeinflussen einander in einem dynamischen Wechselspiel. Der Kosmos kann sich im Laufe der Zeit ausdehnen wie ein Luftballon. Er kann Beulen und Dellen bilden. Er kann pulsieren, sich schnell wieder zusammenziehen oder explodieren.
Bald nach der Publikation seiner Theorie widmete sich Einstein einem Problem, das ihn schon Jahre zuvor umgetrieben hatte. Die sogenannte Periheldrehung des Merkur. Die Astronomen hatten bei der Bahnbewegung dieses Planeten eine bis dahin unerklärliche Abweichung von Newtons Gravitationstheorie gemessen. Sie betrug 43 Bogensekunden. Genau diesen Wert konnte Einstein nun mit Hilfe seiner neuen Formeln ermitteln. Er hatte also eine Theorie gefunden, welche die Natur genauer beschrieb als die seines Vorgängers Newton.
Ich glaube, es war das größte Erlebnis seines wissenschaftlichen Lebens. Er sagte auch anderen Kollegen, er hätte Flattern bekommen und beim Ehrenfestschreiter sei zwei Tage sprachlos gewesen. Das kann man sich ja vorstellen, da rechnet ein ziemlich lange Zeugs herum, dann kommen 43 Bogensekunden heraus.
Der russische Physiker Alexander Friedmann entwickelte später auf der Grundlage der Relativitätstheorie mathematische Weltmodelle, die ein Universum beschreiben, das sich immer weiter ausdehnt. Seine Gleichungen enthalten eine sogenannte kritische Energie. Mit ihr lassen sich drei mögliche Formen des Universums unterscheiden.
Und man spricht da von einem geschlossenen Universum, einem offenen oder einem flachen Universum.
Volker Springel, Max-Planck-Institut für Astronomie, Garching.
Dieses geschlossene Universum ist dann, wenn man mehr Energie hat als diese kritische Energie, und dann bewirkt es unter anderem, dass das Universum endlich lang lebt. Es wird dann irgendwann wieder zusammenstürzen, weil nämlich genügend Materie da ist. Das ist ja auch Energie, E gleich mc² nach Einstein. Die Energiedichte der Materie reicht aus, um die Ausdehnung des Universums irgendwann anzuhalten, durch die Schwerkraft dann umzudrehen, und dann kommt es zu einem Zusammensturz des Universums. Das ist der geschlossene Fall. Und der offene Fall ist, wenn man zu wenig Energie hat, dann dehnt sich das Universum ewig aus, und dann gibt es den Grenzfall. Das nennt man das flache Universum.
Lange Zeit rätselten die Kosmologen, zu welchem der drei Fälle denn unser Universum zählt. Anfang des 21. Jahrhunderts konnte diese Frage beantwortet werden, mit genauer Analyse der sogenannten kosmischen Hintergrundstrahlung. Dabei handelt es sich um eine Mikrowellenstrahlung, die überall im Kosmos anzutreffen ist, eine Art Nachglimmen des Urknalls. Die genaue Vermessung dieser Strahlung ergab, dass das Universum flach sein muss. Die drei Raumdimensionen des Weltalls sind nicht gekrümmt, sondern gerade.
Ist ja aber komisch. Warum ausgerechnet dieser Fall? Warum ist die Energie genau gleich dieser kritischen Energie?
Letztlich ist diese Frage bis heute offen. Aber die Physiker haben ein Modell entwickelt, das diesem Umstand Rechnung trägt. Nach der sogenannten Inflationstheorie hat sich das Universum direkt nach dem Urknall in extremer Weise aufgeblasen. So stark, dass jede Raumkrümmung quasi glatt gebügelt wurde.
Jede Krümmung, die es vorher gegeben haben mag im Universum, ist, wenn ich das einfach unfassbar stark aufblase, wird es irgendwann flach. Wenn ich einen Ballon extrem aufblase, dann ist auch irgendwann seine Oberfläche also praktisch flach. Also wenn ich ein kleines Stück anschaue, dann kann ich das dann nicht mehr von der Ebene unterscheiden.
Albert Einstein selbst wollte sich mit der Vorstellung eines dynamischen Universums nicht recht anfreunden. Er war überzeugt, dass das Universum als Ganzes seine Form nicht ändert, sondern vielmehr statisch ist.
Zu der Zeit war allgemein noch die Meinung, dass der Kosmos im Ganzen ein zeitlich unveränderliches Gebilde ist. Das kommt schon also von den griechischen Naturphilosophen her. Die Welt ist ewig, innerhalb der Welt ist nichts ewig und dergleichen. Und das hängt wohl auch damit zusammen, dass man ja die Lehre hatte, also von Aristoteles her, dass oberhalb des Mondes da geschehen eigentlich keine wirklichen Veränderungen, sondern da hat man nur ideale Kreisbahnen und alles wiederholt sich immer. Und nur so das Durcheinander, das spielt sich unterhalb der Sphäre des Mondes ab, nämlich auf dieser Erde, wo es also alle diese regellosen Bewegungen gibt. Und solange man so ein Bild hat, ist man natürlich gefangen in den Vorstellungen der Zeit. Auch Einstein war darin befangen.
Um mit seiner Relativitätstheorie ein solches in sich ruhendes Universum zu beschreiben, ergänzte Einstein in den Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie eine Konstante, die sogenannte kosmologische Konstante, die er mit dem griechischen Buchstaben Lambda bezeichnete. Was zunächst wie ein Kunstgriff schien, entpuppte sich später als ein Versäumnis bei der Entwicklung der Relativitätstheorie. Jürgen Ehlers, der 2008 verstorbene Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik in Potsdam.
Die Bedingungen, aus denen Einstein vorher schon seine Feldgleichung abgeleitet hatte, die hätten eigentlich, wenn er die Mathematik ganz richtig gemacht hätte, die hätten eigentlich von vornherein zu der Feldgleichung mit diesem Lambda-Glied geführt. Er hat aber das Lambda-Glied zunächst übersehen und hat dann später so getan, 1917, als ob er da noch ad hoc sozusagen außerhalb der ursprünglichen Bedingungen etwas hinzufügen müsste. Tatsächlich ist es ein mathematisches Versehen gewesen.
Norbert Straumann hat im Archiv der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich eine Postkarte entdeckt, die Einstein an seinen Züricher Kollegen Hermann Weil richtete und in der er eingestand, dass das Lambda ihm nicht geholfen hatte, das Universum zu stabilisieren.
Ja, es ist eine normale Postkarte, was wahrscheinlich interessant ist, wie teuer sie ist. Das war ja 1923, das war nach dem Krieg, das ist 100 Marken.
Ganz am Ende des Textes auf der Postkarte räumt Einstein ein:
Wenn schon keine quasi-statische Welt, dann fort mit dem kosmologischen Glied.
Anders ausgedrückt, wenn sich das Universum nun gar nicht ruhig halten lässt, dann ist auch die kosmologische Konstante überflüssig. Einstein hatte offenbar eingesehen, dass er falsch lag und wollte das Lambda streichen. Ein weiterer Fehler des Jahrhundertgenies, wie sich erst viele Jahrzehnte später herausstellen sollte. Bereits im Laufe der 20er Jahre wurde klar, dass die Vorstellung vom statischen Universum ohnehin nicht zu halten war. Der Astronom Edwin Hubble beobachtete, dass sich die meisten Galaxien mit großer Geschwindigkeit von uns wegbewegen, was die Schlussfolgerung nahelegte, dass das Universum immer weiter expandiert. Wo aber hatte es begonnen? Der belgische Theologe und Astronom Georges Lemaître publizierte 1931 eine kurze Notiz, in der er erstmals die Urknalltheorie beschrieb. Demnach ist das Universum aus einem kleinen Punkt heraus explodiert. Eine Vorstellung, die sich erst allmählich durchsetzte.
Der Raum reißt auf, entfaltet sich in rasendem Tempo, benachbarte Bereiche des Weltalls sind plötzlich weit voneinander entfernt. Nach dem Bruchteil einer Sekunde aber wird die Bewegung langsamer. Die Expansionsgeschwindigkeit nimmt ab. Die Energie des Universums verwandelt sich. Am Anfang sind es Strahlung und Elementarteilchen, die das Weltall beherrschen. Später formt ein Teil dieser Energie die Materie, Atomkerne und Atome. Heute aber dominiert eine andere Kraft das All und treibt den Kosmos immer schneller auseinander. Die dunkle Energie.
Michael Turner von der Universität Chicago hat diesen Begriff geprägt. Wenn etwas Seltsames passiert, sagt er, muss man ihm einen Namen geben.
Sometimes when you have something very mysterious, just to get going, you got to give it a name.
Die dunkle Energie ist das derzeit größte Rätsel der Astronomie. Über Milliarden von Jahren blieb sie unscheinbar. Nun aber, da das Universum weit ausgedehnt und verdünnt ist, entfaltet sie seit einigen Milliarden Jahren eine stärkere Wirkung als alle anderen. Schneller und schneller dehnt sie das Weltall aus. Woher sie kommt, woraus sie besteht und wie sie sich entwickeln wird, weiß bislang niemand. Die Kosmologen versuchen mit einer Vielzahl von Messungen diesem Phänomen auf die Spur zu kommen.
Io wallte im unermesslichen Luftraum. Das Universum lag im Dunkel. Wasser war überall. Es gab keinen Schimmer der Dämmerung, keine Klarheit, kein Licht. Und Io begann mit diesen Worten: Dunkelheit, das Licht soll in dir sein. Und sogleich erschien das Licht.
Vor etwas mehr als 10 Jahren machte Adam Rees eine revolutionäre Entdeckung. Als Chef eines internationalen Wissenschaftlerteams untersuchte er eine besondere Sorte von Sternenexplosionen, die Supernovae vom Typ 1a. Diese sogenannten Standardkerzen im All machen Entfernungsmessungen möglich und geben darüber Aufschluss, wie schnell sich der Kosmos ausdehnt. Zu seiner eigenen Verblüffung stellte er dabei fest, die Geschwindigkeit, mit der das Universum auseinanderfliegt, vergrößert sich heute immer weiter. Die Fachwelt und auch er selbst waren damals vom Gegenteil überzeugt.
Ich hatte ein einfaches Computerprogramm geschrieben, das mir sagen sollte, okay, wir gehen davon aus, dass die Supernovae alle in einem Universum sind, das langsamer expandiert. Wie viel wiegt dann das Universum? Die Antwort, die ich bekam, war schockierend. Eine negative Zahl. Das konnte natürlich nicht stimmen. Mein Computer sagte mir auf diese Weise, hey, dir ist nicht aufgefallen, dass das Universum in Wirklichkeit beschleunigt expandiert.
Rees und seine Kollegen hatten sich die Leuchtfeuer in 2 Entfernungen genau angeschaut. Zum einen solche Supernovae, die relativ nah bei uns sind, und zum anderen solche, die vor einigen Milliarden Jahren explodiert sind. Zunächst wollte niemand diesem Ergebnis Glauben schenken, doch kurz darauf bestätigte es eine 2. Forschergruppe, das Universum ist nach dem Urknall erst explodiert, dann ist es quasi auf die Bremse gestiegen, um dann doch wieder Gas zu geben.
Dann wiederholte Io diese Worte, Licht, die Dunkelheit soll in dir sein. Und wieder trat tiefste Dunkelheit ein. Dann sprach er ein 3. Mal, lasst dort oben eine Dunkelheit sein, lasst dort unten eine Dunkelheit sein. Lasst dort oben ein Licht sein, lasst dort unten ein Licht sein. Eine Herrschaft des Lichtes, ein glänzendes Licht.
Die Messungen der Weltallbeschleunigung mit den Supernovae und die Analyse der kosmischen Hintergrundstrahlung waren zentrale Bausteine zu dem Theoriegebäude, das die Astronomen Anfang des 21. Jahrhunderts zusammenlegten, zu einem einheitlichen Bild des Universums. Ein tragendes Element dieses Gebäudes ist die kleine Ergänzung, die Albert Einstein erst später in seine Formeln zur allgemeinen Relativitätstheorie einfügte, die kosmologische Konstante Lambda. In diesem Zusammenhang wird immer wieder die Geschichte erzählt, Einstein habe Lambda als die größte Eselei seines Lebens bezeichnet. Norbert Straumann hält dies für einen Mythos.
Das tönt so gut, wenn das ein Journalist oder ein Physiker in einem Vortrag sagt, ja, die größte Eselei von Einstein ist jetzt eben doch das Richtige. Ich glaube, das ist mir schon. Es gibt wirklich keine Belege. Sonst. Ich glaube, ich habe alle Briefe von ihm gelesen, die mindestens über Physik und insbesondere über Kosmologie handeln, und da kommt nichts dergleichen vor, nie.
Heute treibt die Astrophysiker eine neue Frage um. Ist es möglich, dass Einsteins Konstante gar keine Konstante ist? Womöglich handelt es sich bei Lambda um eine unbekannte Kraft, die den Kosmos auseinandertreibt und die sich im Laufe der Jahrmilliarden verändert. Möglicherweise gelingt es den Astronomen mit immer genaueren Messungen der Supernovae, diese Frage in den kommenden Jahren zu beantworten. Allerdings wird ihnen in jüngster Zeit immer mehr bewusst, dass die einzelnen Supernovae sich in ihren Signalen doch deutlich voneinander unterscheiden. Nur wenn es ihnen gelingt, diese Unterschiede genau zu verstehen, haben sie eine Chance, auch herauszufinden, wie sich die Beschleunigung des Universums verändert.
Manchmal, wenn etwas große Rätsel aufgibt, dann muss man ihm einen Namen geben. Es ging mir mit dem Begriff der dunklen Energie darum, den Astronomen klarzumachen, dass es sich hierbei nicht notwendigerweise um Einsteins Konstante Lambda handeln muss. Es könnte auch sein, dass die dunkle Energie sich im Verlauf des Universums wandelt. Es wäre auf jeden Fall zu früh zu sagen, dass es sich einfach nur um die kosmologische Konstante handelt.
Und Io sprach ein viertes Mal und sagte: Ihr Wasser von Taikama, seid getrennt, Himmel sei gebildet. Dann wurde der Himmel aufgehängt, und sogleich lag die Erde ausgestreckt da.
Aus dem Schöpfungsmythos der Maori. Eine weitere Methode, um die Entwicklung der dunklen Energie zu messen, besteht darin, große Bereiche des Nachthimmels mit einer hochauflösenden Teleskopkamera abzuscannen und zu ermitteln, wie die Galaxien in verschiedenen Entfernungen verteilt sind. Baryonische akustische Oszillationen nennt sich dieses Verfahren, bei dem Materieschwankungen in der Frühzeit des Universums mit der heutigen Verteilung der Galaxien in Zusammenhang gebracht werden. Robert Nicoll von der Universität von Portsmouth in England.
What you've effectively got is something we call a standard ruler. So it's a bit like what the surveyors do.
Wir haben mit der Galaxienverteilung eine Art universelle Messlatte für das Universum. Etwa so wie die rot-weiß gestreiften Stangen, mit denen Vermessungsingenieure arbeiten. Sie peilen die Stange und messen den Winkel der Stange aus der Entfernung, um daraus dann die Entfernungen zu berechnen. Genau das tun wir im Universum. Wir messen Winkel in der Materieverteilung und bestimmen daraus dann Abstände sowie die Geschwindigkeit, mit der sich Abstände im Laufe der Zeit verändern.
Measuring distances in the universe, and then we're measuring how quickly those distances are changing with time.
Auch der Astrophysiker Matthias Bartelmann von der Universität Heidelberg sucht nach einer veränderlichen Kraft, die das Universum auseinandertreibt. Er vermutet, dass die dunkle Energie innerhalb von Galaxienhaufen Spuren hinterlassen haben könnte, also an den Orten im All, wo sich sehr viel Materie angesammelt hat.
Das heißt, ich sollte im Prinzip in der Lage sein, dadurch, dass ich nachmesse, wie dicht die Materie im Zentrum von Galaxienhaufen jetzt ist, rückzuschließen darauf, wann sie entstanden sind, damit rückzuschließen auf die kosmologische Uhr sozusagen, damit auf das Expansionsverhalten und damit auch darauf, ob die dunkle Energie dynamisch war oder eben nicht.
Wenn es den Astrophysikern tatsächlich gelänge, Indizien für eine dunkle Energie zu finden, die sich im Verlauf des Universums geändert hat, so wüssten sie, dass Einsteins Relativitätstheorie nicht mehr ausreicht, um das Weltall zu beschreiben.
Das würde weiterhelfen, weil wir dann erstens wüssten, es hat einen Sinn, nach Alternativen für die kosmologische Konstante zu suchen, der über Spekulation hinausgeht. Und wir könnten dann versuchen, den zeitlichen Verlauf der Dichte der dunklen Energie umzusetzen in ein teilchenphysikalisches oder ein quantenphysikalisches Modell.
Manche Astronomen berichten bereits auf Tagungen über erste Hinweise, nach denen diese treibende Kraft tatsächlich veränderlich sein könnte. Doch bislang reicht die statistische Qualität ihrer Daten für einen eindeutigen Nachweis nicht aus.
Es wäre eine Sensation, wenn man sozusagen entscheiden könnte, es ist keine kosmologische Konstante. Ich glaube, man würde immer noch überhaupt nicht verstehen, was es dann ist. Aber mein Verständnis davon ist, dass man auch in der Feldtheorie, in der Teilchenphysik, sich sehr stark den Kopf kratzt, was letztlich die physikalische Natur ist von der dunklen Energie. Das ist ein großes Rätsel.
Die Teilchenphysiker vermuten, dass es sich bei der dunklen Energie um einen Vakuumeffekt handelt. Eine Art Grundschwingung im leeren Raum, die das Universum auseinandertreibt. Doch die entsprechenden quantentheoretischen Rechnungen ergeben allesamt einen viel zu geringen Wert. Er ist mindestens 10 hoch 50 Mal zu klein. Ganz offensichtlich haben die Wissenschaftler hier etwas sehr Grundlegendes nicht verstanden.
So was Schlimmes hat es noch nie gegeben in der Physik, oder? Völlig daneben. Und das, von mir aus ist das vielleicht das größte Rätsel, das wir haben.
Solange aber die dunkle Energie nicht verstanden ist, solange ist auch unklar, wie es in ferner Zukunft weitergehen wird mit dem Universum. Sollte die dunkle Energie sehr stark anwachsen, würde sie das Universum regelrecht explodieren lassen. Die Sterne und Planeten reißen auseinander, irgendwann auch die Moleküle. Die Kosmologen sprechen hier vom Big Rip. Genauso denkbar ist auch das Big Crunch-Szenario. Die dunkle Energie schwächt sich stark ab und das Universum fällt wieder in sich zusammen. Oder aber es stellt sich heraus, dass die dunkle Energie am Ende doch nichts weiter ist als Einsteins konstante Lambda. Das Ende des Universums wäre dann ziemlich unspektakulär.
Er wird auch in Zukunft dann ja zu einem sogenannten Freeze-Out kommen, also alles friert ein, weil die dunkle Energie bewirkt eine immer schnellere Ausdehnung des Weltraums und dann können auch Galaxien sozusagen nicht mehr zueinander finden und zu größeren Objekten verschmelzen und sie vereinzeln dann und die Strukturentstehung hört dann auf.
And so I think if I was a betting man,
wenn ich also wetten würde, würde ich mein Geld darauf setzen, dass wir Einsteins Relativitätstheorie ändern werden. In 10, 20, vielleicht 30 Jahren. Eine solche erweiterte Theorie der Gravitation wird es uns dann erlauben, die Beschleunigung des Universums zu erklären.
Im 15. Gesang der Bhagavad Gita, einer der zentralen spirituellen Schriften des Hinduismus, heißt es:
Es gibt eine Sage von einem Feigenbaum, dem riesigen Atsvata, dem Ewigen, der seine Wurzeln im Himmel hat, die Zweige abwärts gerichtet. Seine wahre Gestalt, sein Ursprung, sein Ende, sein Wesen kann keiner auf Erden erfahren.